versteht ihr mich? Noch nicht ganz? Keiner versteht mich. Eigentlich schon. Also es leuchtet nicht, vielleicht ist der Akku alle, weiß ich nicht. Ist an? Ja. Ist an. Probieren wir es nochmal. 1, 2, 1, 2, 3. Nehmen wir das? Doch. Geht's jetzt? Super. Es geht. Schönen guten Morgen dann. Wann hätte ich gesagt, Ostersonntagsgottesdienst? Nein, Muttertagsgottesdienst. Wunderschöner Tag draußen. Die Sonne scheint, so gehört sie es eigentlich am Muttertag. Ist euch am Daniel, der hat ja vorhin ja wunderbaren Lobpreis gemacht, ist euch was aufgefallen? Ist euch da irgendwas aufgefallen am Daniel? Mir ist es aufgefallen und ich habe mir gedacht, kann ja wohl nicht wahr sein. Habt ihr es gemerkt? Daniel hatte zwei unterschiedliche Socken angehabt. Und ich habe mir gedacht, was hast du eigentlich für eine Mutter, die dir noch nicht mal ein ordentliches Paar Socken rauslegen kann? Das ist Eva, tut mir leid, das ist natürlich nicht richtig, sondern dein Sohn ist mittlerweile verheiratet. Meine Frau hat es aber heute Morgen eilig gehabt, die ist nach Augsburg gefahren, möglicherweise lag es daran, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, das hat mich dazu inspiriert, jetzt einen Einstieg zu wählen, der vielleicht ein bisschen anders ist. Und zwar habe ich mir gedacht, das ist doch so ein typisches Kleinfritzchen, der Daniel. Ne? Also so war er bestimmt früher mal. Ne? Also so frech und da möchte ich heute eine Geschichte erzählen. Natürlich spielt Kleinfritzchen eine Rolle, seine Mutter spielt eine Rolle. Und auch ein Pastor spielt eine Rolle. Mal gucken, wo ist denn unser Pastor? Ja, er ist ein Urlaub. Also schön, dass ihr zwei wieder da seid. Ihr habt eine Menge verpasst. Ihr habt Schwertkampf verpasst. Ihr habt Gemeindeputz verpasst. Insofern würde ich sagen, bei der Urlaubswahl alles richtig gemacht. Super. Aber schön, schön, dass ihr wieder da seid. Also der Pastor ist so einer, wahrscheinlich wie unser Armin, ja, der auf Land Gemeinde leitet und mit Gott geht und weiß genau, was richtig ist, was falsch ist und möchte Menschen zu Jesus führen, kümmert sich um seine Schäfer. Der ist unterwegs an einem Samstag, eben macht Hausbesuche und kommt dann auch auf einen Einödhof. Also gibt es Leute, die wissen, was das ist, also abgelegen und Landwirtschaft. Und also in Holzgrub zum Beispiel findet man sowas. Ja, und da steht jetzt ein Fritzchen. Und zwar steht da eine Odelgrube. Also Odel, für die, die das nicht wissen, in anderen Gegenden in Deutschland sagt man noch Jauche oder Gülle dazu. Also sagt man die Hinterlassenschaften von Tieren, die dann später wieder aufs Feld aufgebracht werden zum Düngen. Da steht ein Fritzchen und der weint. Und so weiter. Der weint wirklich bitterlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Herz zerreißen. Und der Pastor kommt und spricht ihn an und fragt, was ist denn? Ich sage ja doch, doch, sie ist da reingefallen. Und der Pastor natürlich, pflichtbewusst, wie er ist, springt rein, versucht erst mit den Füßen, dann mit den Händen und sagt, da ist nichts. Doch, doch, versichert klein Fritzchen, da ist sicher was. Sie ist da reingefallen. Da hat erst vor ein paar Minuten und dann taucht er ab und. Also, ihr könnt euch das vorstellen, ja, das ist unangenehm, ich sehe es auch in eurem Gesicht an. Und, naja, dann sagt er, es tut mir wirklich von Herzen leid, Fritzchen, das sagt dann, wird es ja gut. Er hat in seine Hosentasche und sagt, ja, wenn die Mutter nicht mehr da ist, dann braucht die Schraube eigentlich auch nicht mehr. Und schmeißt sie hinterher. Gut. Was erkennen wir? Jetzt bräuchte ich mal die Präsentation. Wir erkennen der Begriff Mutter, und ich bin mir sicher, ihr habt darauf gehofft, dass das doch nicht so schlimm kommt, wie ihr es gedacht habt.
Ihr habt möglicherweise innerlich schon nach Lösungen gesucht. Wie könnte die Geschichte ausgehen? Weil ihr verhaftet war mit dem Begriff Mutter, natürlich ganz besonders an einem Tag wie heute. Einmal noch zurück. Genau. Einen Tag wie heute, an einem Muttertag, denkt man natürlich an was anderes als ein Stück Metall. Diese Tasse habe ich im Internet gefunden. Dort steht drauf, mein Papa kann alles, aber Mama macht alles. Also für viele ist das auch Wirklichkeit. Die Väter sind oft im Beruf unterwegs und die Mütter müssen viele Dinge tun und tun das auch. Wo man sagt, eigentlich, das ist ein Job für Männer. Also wir wollen natürlich heute euch Mütter auch ganz besonders ehren. Das werden wir nicht auslassen, aber wir Väter sind natürlich auch wichtig. Ganz klar, der Philipp hat es auch gesagt. Warum hat dieser Witz funktioniert? Weil es natürlich auf der einen Seite Begriffe gibt, die zwei Bedeutungen haben, aber das allein reicht ja nicht. Ja, zum Beispiel ein Ball, das kann ein Spielgerät sein oder eine Tanzveranstaltung ist auch ein Ball, eine Bank, Sitzmöbel oder ein Geldinstitut. Die Stimme, das ist das, was man, mit dem man spricht, wenn man singt, aber auch wenn man ein Votum abgibt bei der Bundestagswahl beispielsweise. Steuer, Abgabe an den Staat, oder eine Lenkeinrichtung im Fahrzeug. Kiefer kann ein Nadelbaum sein oder ein Teil eines Gesichtsknochens. Ja, das ist es nicht alleine, sondern der Begriff Mutter ist einzigartig und damit verbunden sind natürlich auch Emotionen. Ganz viele Emotionen. Und ich habe mir im Vorhinein Gedanken gemacht, mit was könnte man denn eine Mutter verbinden. Habe jetzt einfach mal ein paar Bilder aus dem Internet mir runtergezogen und habe festgestellt, das ist eigentlich so Dinge, die man mit einer Mutter verbindet. Mutter Teresa ist da drauf. Ein Blumenstrauß, wir wissen, Frauen an sich bekommen auch gerne mal einen Blumenstrauß. Herzen, dann haben wir oben rechts ein Verkehrsschild, Fußgängerweg, und da ist abgebildet eine Mutter mit ihrem Kind. Und unten rechts natürlich auch nochmal eine Mutter gemalt, eine Mutter ebenfalls mit ihrem Bild. Und ich habe eine kleine Umfrage gemacht, heute vor dem Gottesdienst, noch gestern, und habe einfach mal geguckt, was sind das für Begriffe, die zu einer Mutter passen. Ich lese es einfach mal vor. Fürsorglich. Nochmal fürsorglich. Geborgenheit. Liebe. Kinder. Mut. Das sind übrigens die drei ersten Buchstaben des Wortes Mutter. Mal drüber nachdenken. Eine Hand mit einem Herz, eine Torte, auch da stellen wir fest, nicht nur beim ungarischen Gulasch, sondern auch bei der Erwachsenen, das hat einen Erwachsenen angebracht, geht Liebe der Mutter oft, offensichtlich auch durch den Magen, Umsorgung, Fürsorge, Geborgenheit, Fürsorge, Selbsthingabe, ein Herz, pures Glück. Wenn man Mutter wird, verändert man seine Blickrichtung für immer. 24 Stunden, 7-mal die Woche im Jahr am Arbeiten ohne Lohn. Ein Herz. Liebe, treue Beterin, fürsorglich. Ich finde das bemerkenswert und das ist, was wir alle, viele von uns offensichtlich mit dem Begriff Mutter, mit der Mutter an sich verbinden. Und dieses Wort Mutter finden wir auch noch in anderen Begriffen wieder. Ich habe aufgeschrieben. Mutterboden, das ist etwas Fruchtbares. Mutterglück, Mutterinstinkt, etwas, was man Müttern speziell zuschreibt. Mutterliebe, Mutterwitz, wobei Witz in diesem Zusammenhang nicht mit dem vereinbar ist, was ich gesagt habe, sondern dass da geht es um Wissen, um Klugheit, um Weisheit. Und schreibt den Müttern eben das auch zu, etwas ganz Besonderes zu haben, was eben nur sie haben. Schwiegermutter. Okay, gut, da verfinstern sich einige Minen, aber auch das ist wichtig. Stiefmutter. Wehmutter, das ist, heute würde man Hebamme sagen. Landesmutter oder Mutter Erde, das ist das, wie wir eigentlich unseren Planeten Erde bezeichnen, als Mutter Erde. Etwas, was hervorbringt. Dieser Tag heute ist eigentlich ein Tag, an dem wir versuchen, und ich betone das Wort versuchen, unsere Mütter zu würdigen. Manchmal merkst du leider auch beim Versuch. Oder mag es eben, wie gesagt, etwas, was auch sehr emotional sein kann und auch meistens ist. Trotzdem auch die Väter nicht vergessen, denn letztendlich ist es so, dass natürlich zu einer Mutter auch immer irgendwie ein Vater dazugehört. Denn ohne Mutter eben auch kein Vater. An dieser Stelle möchte ich zum 1. Mose 1, Vers 26 bis 28 zitieren. Ich habe die Hoffnung für alle Übersetzung gewählt. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, der uns ähnlich ist. An der Stelle wird den einen oder anderen nochmal zum Nachdenken. Wir wollen den Menschen machen. Heißt es dort, also wenn jemand ein bisschen Schwierigkeiten hat, was ist das mit dem dreieinigen Gott? Also auch da wird schon im Plural gesprochen. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auch auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und ich möchte an der Stelle auch Gott wirklich herzlich danken. Vater, wir danke, dass du uns geschaffen hast als Mann und Frau, dass du uns unterschiedlich geschaffen hast. Ja, ich danke dir, dass du uns einzigartig geschaffen hast, jeden auf seine Art und Weise und dass wir uns wunderbar ergänzen. Wir sind absolut gleichwertig, Mann und Frau. Aber wir sind eben doch unterschiedlich. Und dafür danke ich dir. Amen. Ja, das war sozusagen die Geburtsstunde von Mutter und Vater, nicht nur der Menschheit. Gott hat gesagt, ich möchte etwas gegenüber haben und möchte den Gott als Abbild seines Zeichen schaffen, als Mann und Frau. An der Stelle auch nochmal an unsere Jüngeren. Und das gilt aber auch für uns Ältere. Und wir sind auch immer wieder am Arbeiten. 5. Mose 5, Vers 16, dort heißt es ganz klar bei den Geboten, wir sollen Mutter und Vater ehren, auf dass es uns gut ergehe. Also wir kriegen gleichzeitig auch noch eine Verheißung mit, wir sollen sie ehren. Das heißt nicht, dass wir alles gut finden, was unsere Eltern machen, oder dass unsere Eltern auch alles richtig tun. Das ist nicht der Fall. Also, weil euch ein Geheimnis verraten, auch an die Jüngeren, eure Eltern sind nicht fehlerfrei. Aber das macht nichts, wir dürfen sie trotzdem ehren als das, was sie sind, nämlich als unsere Eltern. Ja, wir versuchen unsere Mütter an so einem Tag wie heute eigentlich zu ehren. Das machen wir ja mit Blumen, teilweise auch mit Schokolade, die irgendwie Kirschlikör und Kirschen umhüllt. Jetzt kurz vor der Sommerpause wird nochmal, ist das sehr beliebt. Wir laden sie in ein Restaurant ein. Aber eigentlich sind wir uns doch einig, ich hoffe zumindest auf eure Zustimmung, dass es eigentlich nicht wirklich ausreicht. Das ist eigentlich viel zu wenig. Und ich habe mir mal vorgestellt, wie sieht es denn aus? Wie wäre es denn, wenn unsere Mütter Angestellte der Familie wären, einen Arbeitsvertrag hätten und ordentlich bezahlt würden? Und habe mir erlaubt, mal das Arbeitszeitgesetz heranzuziehen. Und einfach den Begriff Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin durch den Begriff Mutter ersetzt. Die werktägliche Arbeitszeit der Mutter darf 8 Stunden nicht überschreiten. Aber wir können verlängern. Sie kann auf bis zu 10 Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden. Mit anderen Worten, nach 10 Stunden ist Schluss. Aber wenn der 2 Stunden länger arbeitet, dürfte er, sage ich mal, das ansammeln und innerhalb dieses Zeitraums abbauen. Ich freue mich jetzt schon auf die Diskussionen, die ihr zu Hause haben werdet. Die Arbeit ist durch im Voraus festgesetzte Ruhepausen von mindestens 30 Minuten. Eine Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden bis zu 9 Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden insgesamt zu unterbrechen. Geht noch weiter. Jetzt könnt ihr sagen, jetzt könnt ihr punkten, weil eure Kinder sind in der Schule und deswegen geht das. Die Ruhepausen können in Zeitabschnitte von jeweils 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als 6 Stunden hintereinander dürfen Mütter ohne Ruhepause nicht beschäftigt werden. Die Mütter müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden haben. kommt. Mütter dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt werden. Also wir sehen, was wir an unseren Müttern haben, wenn wir das vergleichen mit einem Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin, welchen Gesetzen die unterworfen sind, das trifft auf die meisten Mütter hier und insgesamt pflichtet nicht zu. Das nur als kleiner Exkurs, um nochmal deutlich zu machen, wir wissen alle, was ihr tut, wenn ihr Mütter seid. Wer von euch hat denn heute oder vielleicht irgendwann mal seiner Mutter etwas gebastelt zum Muttertag? Oder hat vielleicht selbst ein gebasteltes Geschenk bekommen heute? Bitte um Handzeichen. 1, 2, 3. Und einige haben etwas selbstgebasteltes bekommen oder was gebackenes, ein Kuchen zum Beispiel. Ja, okay, auch. Dieses Selbstmachen und dieses Backen, das setzt natürlich eine gewisse schöpferische Kraft voraus. So eine ähnliche schöpferische Kraft hat ja auch unser Gott gehabt. Natürlich viel besser, als er uns Menschen, als er Mutter und Vater geschaffen hat. Die meisten von euch wissen ja, dass ich selber seit 46 Jahren keine Mutter habe. Also ich bin einfach weiser an der Stelle, mit Ager, das wurde geschrieben. Und meine Erinnerungen sind so verklärt teilweise an meine Mutter, dass ich da jetzt einfach mal eure Hilfe brauche. Und ich bitte euch jetzt, dass ihr mit mir zusammen, einfach mal aus eurer Sicht, mit mir zusammen, so eine Mutter bastelt. Hat da unten das Flipchart vorbereitet und möchte euch einfach bitten, mir einfach mal aus eurer Sicht, ein paar haben wir schon noch zugerufen, einfach mal die Eigenschaften, und dass die Mutter alles so können muss, einfach zuzurufen, dass wir in der Lage sind, hier für mich eine perfekte Mutter zu basteln. Ich glaube, ihr seid damit einverstanden, dass wir dieses Symbol, was ja auch bei den Leuten, die ich befragt habe, sehr häufig genannt wurde, Sinnbild für Liebe, als Symbol der Mutter genommen werden kann. Jetzt bitte ich euch einfach mal um Wortmeldung. Was macht denn so eine gute Mutter aus, eine richtig taffe Mutter? Größer 6 Augen. Was noch? Viel Liebe. Selbstlosigkeit, Vertrauen, ja. Vorhin kam es auch nochmal, man kochen, muss gut kochen können, finde ich wichtig, wenn man alle versorgt werden, klar gut, traut den Kindern was zu. Vorbild. das einfach so stehen?
Ist okay.
Also nie ermüdend, Thomas, oder? Lebendig.
Ja. Gut aussehen. Talentiert.
Intelligent auch noch.
Flexibel.
Sie ist Ärztin.
Ja.
Ruhig. Manager. Therapeutin. Krankenschwester. Lehrerin. Geldautomat. So. Taxi. Okay. Es sind eigentlich alle Sachen, die ich, also vielen Dank dafür, alle Sachen, die ich aufgeschrieben habe, sind eigentlich hier aufgeführt. Ich habe die alle genannt. Ich habe noch dazu geschrieben, lebt ohne Bedingung. Ist fleißig. Das habt ihr auch hier. Ich meine, das sieht man, wer so viele Eigenschaften hat, muss fleißig sein. Ärztin habe ich geschrieben, Chauffeurin ist gekommen. Seelsorgerin, Lehrerin, vertritt den Vater, erzieht natürlich ihre Kinder auch selber. Ich habe noch aufgeschrieben, habe natürlich mindestens, also eigentlich mehr als zwei Kinder, weil mehrdeutig heißt das. Also eine richtig gute Mutter muss mindestens drei Kinder haben. 2,1 Kinder haben. Größer zwei Kinder. So, und ich habe, danke, dass das auch noch gekommen ist, ich habe mir noch aufgeschrieben, sie soll beruflich erfolgreich sein und entsprechend natürlich auch Geld haben. Ne? Ja, deswegen bin ich auch sehr dankbar für diesen Geldautomaten, der da noch gekommen ist. Wir sehen, das ist eigentlich ein universeller Job. Und wer so einen Job hat, der verdient natürlich auch eine Menge Geld und braucht sich auch nicht beklagen, wenn er natürlich seine Arbeitszeiten hat. Ne? Das ist auch klar. Vielen Dank dafür. Ich freue mich und die Dame, auf die das jetzt zutrifft, die würde ich mich jetzt gerne adoptieren lassen. Wie gesagt, ich bin weise, die Chancen stehen gut, wer wäre bereit, das zu tun? Niemand? Okay. Gut, das wäre jetzt ein bisschen, das ist, meine Schwiegermutter hat mich ja quasi schon adoptiert, die fällt natürlich raus aus der Wahl. Aber wenn das noch jemanden zutrifft, der muss mich nicht adoptieren. Ich würde auf jeden Fall die Frau gerne zu einem schönen Frühstück einladen. Also, wer meldet sich? Auch da niemand. Aber das ist so. Wir wissen alle, was unsere Mütter leisten. Und es ist tatsächlich so, dass viele, viele von euch diese Eigenschaften mitbringen. Natürlich in unterschiedlicher Ausprägung. Genau wie Männer und Frauen. Natürlich haben Männer auch weibliche Eigenschaften. Frauen haben männliche Eigenschaften, das ist völlig in Ordnung, aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber was löst das in dir aus, wenn du dann plötzlich dich selber vergleichst mit dieser Anforderungsliste? Ja? Wenn man so in einem Bewerbungsverfahren ist oder sogar einen Job sucht, dann guckt man sich die Stellenanzeigen an und denkt sich, gut, ich erfülle eigentlich so gut wie nichts, sondern nur 20% davon. Wie geht es dem Mann seiner Mutter gehen, die dann plötzlich sich vielleicht auch vergleicht mit dem, was die Gesellschaft möchte? Oder die feststellt oder meint festzustellen, die anderen Mütter, die können das alles viel, viel besser als man selber. Wie sollte ich das unter einen Hut bringen? Diese ganzen Sachen und Herausforderungen, das ist etwas, was euch oft bewegt. Und zum Schluss kommt dann die Frage vielleicht, und wer denkt eigentlich an mich? Wie gehst du eigentlich damit um, als Mutter, wenn du feststellst, dass deine Kinder vielleicht doch nicht den Weg gehen, den du dir vorgestellt hast. Vielleicht anders. Die gehen vielleicht einen in deinen Augen falschen Weg. Trinken Alkohol, zu viel Alkohol, nehmen vielleicht Drogen und du stellst dir die Frage, habe ich eigentlich irgendwas falsch gemacht? Und wenn ja, was? Ich glaube, diese Zweifel kennen viele von uns Eltern und gerade die Mütter, die natürlich mit den Kindern noch stärker verbunden sind als wir Männer. Aber ganz egal, wie deine persönliche Situation ist. Ich habe
eine Handvoll Beispiele aus der Bibel mitgebracht, von Müttern der Bibel. Und wir sehen an diesen Beispielen, es gibt offensichtlich nicht die Mutter, die wir in der Bibel finden, sondern es gibt ganz viele Mütter. Und möchte ich das ein bisschen auf die Reise nehmen, diese Mütter im Einzelnen vorzustellen. Es reicht jetzt nicht aus, weil eigentlich könnten wir über jede dieser Mütter könnten wir eine ganze Predigt machen, vielleicht sogar eine Predigtreihe. Aber ich denke, so ein bisschen hineinschnuppern können wir, um einfach uns diese Mütter mal anzugucken. Und alle diese Mütter haben eines gemeinsam, oder zwei Sachen gemeinsam. Erstens, wir sind alle nicht perfekt. Und keine von denen erfüllt das Bild, was wir hier, dieses Wunschbild, was wir hier gezeichnet haben. Und das Zweite ist, alle diese Mütter gehen mit Gott. Und das ist der große Vorteil, dass sie Gott mit in ihr Leben hineinnehmen, in die Erziehung der Kinder, einfach in ihr Leben, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Und vielleicht denkst du, naja, ich bin gar keine Mutter oder noch keine Mutter. Mein Leben hat sich irgendwie anders ergeben. Und du denkst, eigentlich ist das kein Thema für mich. Also irgendwie bin ich auch so vor. Ich möchte gleich zu Anfang den Wind aus den Segeln nehmen. Man steht zwar mehr als zwei Kinder, aber man kann auch eine Mutter sein, ohne dass man eigene Kinder hat. Ich habe das ein bisschen mit dem Fragezeichen versehen, weil es einfach nicht wirklich klar ist, ob Esther Kinder hat oder nicht. In der Bibel wird dazu nichts gesagt. Wir können aber davon ausgehen, dass das explizit erwähnt wurde, dass sie tatsächlich keine Kinder gehabt hat. Diese Esther, das heißt übersetzt Stern, hat ein eigenes Buch in der Bibel, im Alten Testament. Sie war weise und wuchs bei ihrem Cousin auf, einem gewissen Mordecai. Also vermutlich keine Kinder, wie gesagt. Und die Geschichte ist wie folgt. König Xerxes hat seine Frau Vasti verstoßen, wegen Ungehorsam. Sie sollte tanzen. Sie hat gesagt, das mache ich nicht. Und dann hat er sie verstoßen. Und daraufhin ließ der König einen Harem aufbauen. Das war damals offensichtlich so mit den schönsten Jungfrauen des Landes. Und eine davon war eben Esther. Und der König hat die Esther erwählt als seine Königin. Und die Esther war Jüdin. Aber sie hat es keinem erzählt. Weil der Mordecai hat ihr empfohlen, ihr Cousin hat ihr empfohlen, das einfach nicht zu erzählen, weil es unter Umständen überhaupt gefährlich sein könnte. Dann gab es eine Intrige zwischen einem Haman, das war ein hoher Beamter beim König, und dem Mordecai. Und der Haman hat eine Intrige gesponnen und zum Schluss kam raus, dass daraufhin auf Erlass des Königs alle Juden getötet werden sollten. Der Mordecai hat dann die Esther um Hilfe gebeten. Esther sprach beim König vor, und das war auch nicht so einfach, dass man sich da einen Termin geben lässt und mal anklopft, sondern das war gefährlich, das war einfach schlichtweg verboten. Niemand, auch nicht die Königin selbst, durfte zu dem König hinein. Und sie hat es gewagt. Sie hat gesagt, ich muss es tun, es geht um mein Volk, ich muss einfach über meinen Schatten springen, ich muss mein Leben aufs Spiel setzen. Sie hat es gewagt, der Verschwörer wurde entlarvt und das Volk der Juden letztendlich gerettet. So aus meiner Sicht, diese Frau, auch wenn sie selbst keine Kinder gehabt haben mag, rettete durch ihren Mut und dadurch, dass sie auf Gott gehört hat, das Volk der Juden, es ist somit die Mutter des jüdischen Volkes geworden. Auch das zweite Beispiel, was ich mir herausgegriffen habe, das ist die Deborah. Da könnte man sich die Frage stellen, ist vielleicht so eine typische Karrierefrau von heute. Auch sie hatte vermutlich keine Kinder. Damals ging es dem Volk so, das kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor, dem Volk Israel so, es hat gelitten, flehte um Hilfe, danach kam dann wieder Befreiung durch Gott und dann fing das Ganze wieder von vorne an. Durch dieses ständige Sünden und Flehen, Befreien und dann wieder Sündigen anfangen, gab es eben eine 20-jährige Unterdrückung bei den Kanaanitern. Und die Deborah war eine Jüdin, war eine Prophetin und eine sehr hoch angesehene Persönlichkeit als Richterin. Die hat Recht gesprochen, die hat Urteile gefällt. Über ihren Mann weiß man nicht viel, nur dass er Lappidot hieß. Ich habe mal gehört, es konnte aber keine Stelle in der Bibel finden, die das bestätigt, dass er einen niedrigeren Beruf hatte. Ich habe gehört, dass er Herzen für den Tempel hergestellt hat, also ihren Handwerker, wie mag er mit der Situation umgegangen sein? Seine Frau ganz oben als Richterin und er ein einfacher Handwerker. Keine schwierige Situation, auch für die beiden. Deborah hatte sehr viel Verantwortung. Das war sehr außergewöhnlich zu dieser damaligen Zeit. Und das Besondere an der Geschichte ist, sie einte die verstreuten Stämme durch ihr Richteramt. Das heißt, die Leute sind tatsächlich zu ihr gekommen und das Ganze hätte nicht funktioniert, wenn sie als sozusagen, wenn sie ihre Macht ausgeübt hätte und durchgesetzt hätte auf Biegen und Brechen, sondern sie war letztendlich angesehen vom ganzen Volk und wurde so auch anerkannt und eben als Richterin anerkannt. Ja, sie stand sogar über den Herrführern Israels und befehligte sie sogar und führte das Volk letztendlich auch zum Sieg in einer entscheidenden Schlacht. Was war das Besondere? Ungeachtet dessen, was die damalige Kultur vorgegeben hatte, hat sie einfach den Ruf Gottes gehört, der zu ihr gesagt hat, deine Berufung ist es eben, dieses hohe Amt auszuüben. Ganz egal, ob jetzt die Männer in der damaligen Zeit eine wichtige Rolle spielen oder nicht. In diesem Fall hat die Deborah einfach den Ruf Gottes gehört. Sie ließ sich von ihrer Berufung nicht abbringen und kann ebenso auch als geistliche Mutter Israels angesehen. Den haben wir noch? Ach ja. Psalm 113, Vers 9, der das auch bestätigt. Du musst, um eine Mutter zu haben, keine eigenen Kinder haben. Du kannst auch eine geistliche Mutter sein und dort unglaublich viel Frucht bringen. Psalm 113, Vers 9 sagt, auch die kinderlose Frau befreit er von ihrer Schmach und macht sie zu einer glücklichen Mutter. Lob den Herrn. Halleluja. Hanna habe ich euch mitgebracht. Möglicherweise würde man sie heute als Rabenmutter bezeichnen. Die Hanna war die erste Frau, die Frau Elkanas. Sie litt unter Kinderlosigkeit. Wie das damals üblich war, hat der Elkanas dort eine zweite Frau sich gesucht und es gab richtige Konflikte in der Situation. Aber die Hanna nahm das Gebet als Hilfsmittel und gab schlichtweg ihre Sorgen. Legt ein Gelübde ab, dass sie dem Sohn, der ihr geboren werden sollte, Gott weihen sollte. Das hat sie auch getan. Sie hat den Samuel, den wir auch aus der Bibel kennen, später sehr, sehr früh zu Eli in den Tempel gegeben. Aber die Söhne Elis waren sehr böse und das hat die Hanna gewusst. Und trotzdem gab sie den Samuel in die Obhut Elis. Wie kann das sein, dass dieser Samuel, obwohl er jetzt in diese böse Umgebung mit den Söhnen Elis kam, trotzdem einen guten und von Gott gesegneten Und ich behaupte, es lag daran, dass die ersten Jahre, die Hanna mit ihrem Sohn verbrachte, einfach prägend für ihn waren und einfach das Gute von dem Prägenden von seiner Mutter aufgenommen hat. Ja, auch das gibt es. Verwaiste Mütter. Eva als die erste Frau in der Bibel, die ein schweres Schicksal erlebt hatte. Sie hat ihre Söhne Kain und Abel sicherlich sehr fromm aufgezogen, letztendlich haben sie geopfert. Aber trotzdem gab es Eifersucht zwischen den Konkurrenten. Abel stirbt durch Kain und Eva muss einfach mit der Situation leben, nicht nur eine verwaiste Mutter zu sein, sondern auch sogar noch die Mutter eines Mörders. Wie mag sie wohl gegangen sein? Die wird Schuldgefühle gehabt haben. Hätte ich nur besser aufgepasst? Was habe ich für Fehler in der Erziehung gemacht? Hätte ich das vermeiden können? Hatte ich die richtigen Werte vermittelt? Wie soll eigentlich das Leben weitergehen? Ich habe jetzt nur noch diesen Mörder hier neben mir. Wie soll das funktionieren? Wir wissen nicht genau, wie Eva sich gefühlt hat. Aber sie musste trotz dieses Schicksalsschlags nicht weiterleben. Und trotzdem war die Menschheit eben nicht am Ende, sondern die Menschheit ist leider am Weg weiter. Dank Gottes Gnade. Zu guter Letzt noch die Lois. Das ist keine Mutter, sondern meine Großmutter. Warum ist das wichtig? Vielleicht glaubt ihr, ihr seid jetzt eure Kinder los und die sind groß und erwachsen, ihr tragt keine Verantwortung mehr. Aber ganz so ist es nicht.
Lois ist die Großmutter von Timotheus. Dieser wiederum war engster Vertrauter von Paulus. Also ein Mann, der wirklich nah am Herrn dran war. Zwei Bibelstellen habe ich da. Zuerst einmal Apostelgeschichte 16, Vers 3b. Dort steht, wenn alle wussten, dass der Vater von Timotheus ein Nichtjude war, weil er war Grieche und nicht gläubig. Eine Situation, die wir vielleicht auch von uns kennen aus den Familien, wo eben einer gläubig ist und der andere nicht gläubig. Und oben steht, dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Anike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Und oft ist es so, dass der Glaube an Jesus Christus eine Generation überspringt oder dass nur ein Elternteil gläubig ist. Umso wichtiger ist es, dass ihr als Großmütter eure Kinder oder eure Enkelkinder einfach von Jesus erzählt. Ich erinnere mich da an eine persönliche Situation, hat eine Kollegin mit schweren Depressionen ganz große Probleme in der Arbeit gehabt und wir sind natürlich ins Gespräch gekommen. Sie kam aus Rumänien und Jesus war ihr fremd, aber als ich ihr von Jesus erzählt hatte, dann hat sie gesagt, ihre Großmutter, eine orthodoxe Christin, die hat gebetet. Die hätte von Jesus erzählt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gerade in Zeiten, wo es schwierig wird, kommt diesen Großmüttern eine ganz besondere Bedeutung bei, wenn es um unseren Herrn Jesus Christus und den Glauben geht. Ja, Salome, eine Frau, die es besonders gut gemeint hat mit ihren Söhnen, nämlich Johannes und Jakobus, eine Frau, die die Kreuzigung Jesu erlebte. Und sie wollte einfach in einer bestimmten Situation die besten Plätze für die Söhne erstreiten. Aber ich glaube, dass sie an der Stelle einfach über das Ziel hinausgeschossen ist. Also sie wollte halt, dass einfach ihre beiden Söhne rechts und links von unserem Herrn Jesus Platz nehmen. Auch das ist ein Thema, wo es um das Thema Loslassen geht. Ich denke, da kommt es ganz besonders darauf an, zu erkennen, wann muss ich als Mutter für meine Söhne und meine Kinder einspringen und wann muss ich loslassen. Ja, weitere Bibelmütter in der Bibel, auf die ich jetzt natürlich nicht nochmal explizit eingehen werde, aber als kleiner Anhaltspunkt für euch, die Heilige Schrift ist voll von diesen Themen. Sie ist voll von Müttern, die alle ihren eigenen Weg gegangen sind und alle möglicherweise ist es so, dass ihr euch in der einen oder anderen Geschichte dieser Mütter wiederfinden werdet. Ein Beispiel habe ich vergeblich gesucht. Nämlich, das ist das Beispiel einer Mutter, die sich vor der Geburt ihres Kindes von ihrem Kind getrennt hatte. Dieses Thema gibt es nicht in der Bibel, zumindest wird kein Beispiel darüber genannt. Ich möchte mir dir aber heute etwas sagen. Es gibt keinen von uns steht ein Urteil darüber zu sagen, ob das gut oder richtig oder falsch war oder in welcher Situation du dich befunden hast. Ich möchte aber dir an dieser Stelle Mut zu sprechen. Ich möchte dir aussprechen, dass Gott dich nicht verwerfen wird deswegen, sondern er ist für dich da. Er wünscht sich eigentlich nur eins, dass du zu ihm kommst und dein Herz aufmachst. Abschließen möchte ich eigentlich mit dem Vers, den der Philipp heute schon ausgeteilt hat. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, bin ich bei dir. Du wirst nicht ertrinken, und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen, denn ich, der Herr, dein Gott, der heilige Gott Israels, ich bin dein Retter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Ruf Gottes hört und einfach an ihm dran bleibt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, das ist der Spruch unserer Gemeinde. Und ich kann euch heute, euch Müttern, egal in welcher Situation ihr seid, egal wie gut oder schlecht es euch geht und wie ihr mit eurer Situation klarkommt, möchte ich euch eins sagen. Seid gesegnet, ihr Mütter, denn ihr seid ein Segen.